Unser heutiger Gast ist Michael Stocker von der Digital Product School des Unternehmertum in München, Europas größtem Startup-Ökosystem. Und gemeinsam mit seinem Team bringen sie dort junge Talente, Startups und Unternehmen zusammen, um digitale Produkte zu entwickeln und damit auch echten Impact zu schaffen. Und jetzt ist Michi einer der Mitinitiatoren eines neuen Projekts, über das wir heute auch reden wollen, nämlich die Social Impact Republic. Was das alles ist, besprechen wir jetzt in der nächsten Stunde, aber erstmal sage ich Hallo Michi.
Hallo Alex.
Ja, Michi, bevor wir uns den einzelnen Bereichen widmen, mit denen du so den ganzen Tag zu tun hast, wollen wir so ein bisschen was rausfinden über dich, wie du da gelandet bist, wo du jetzt bist. Und wenn ich das richtig gesehen habe, hast du erstmal relativ klassisch IT studiert, damals noch an der Konkurrenz deines heutigen Arbeitgebers, nämlich an Ludwig-Maximilian-Universität in München. Aber erzähl uns mal, als du da so deinen Bachelor angefangen hast, was war denn damals dein Traum? Was wolltest du eigentlich werden?
Das ist eine gute Frage. Also tatsächlich habe ich so ein bisschen zufällig angefangen, Informatik zu studieren, weil ich eigentlich nicht so genau wusste, was ich machen möchte. Und ich wollte eigentlich hauptsächlich in Bayern bleiben, ehrlicherweise. Bin dann auch an die LMU nach München gegangen. Aber ich hatte jetzt da nicht wirklich einen Plan. Habe aber dann festgestellt, dass mir die Informatik und die Softwareentwicklung ganz gut liegt. Und ich dort durchaus dann Stück für Stück gesehen habe, dass ich dort in diesem Bereich arbeiten möchte. Aber ich bin nicht mit einem Traum gestartet, muss ich ehrlicherweise sagen.
Aber gab es dann im Studium so einen Moment, wo du gedacht hast, okay, innovative Lösungen entwickeln ist was für mich oder ich möchte gerne auch andere begleiten oder war das was, was später kam und du hast erstmal dich einfach nur mit dir beschäftigt?
Das kam wirklich später. Also ich habe irgendwann in meinem Bachelor angefangen, mir zu überlegen, ob ich möchte Praxiserfahrung sammeln. Habe ich dann für ein paar Praktika beworben bei Startups und habe dann gesehen, hey, ich habe voll Spaß dran, mich technisch in Themen da einzuwühlen. Je komplexer, desto besser. Und habe dann wirklich erstmal sehr, sehr techlastig Lösungen gebaut. Erst auch gar nicht drüber nachgedacht, was das für einen Impact haben könnte auf Business-Seite oder auf User-Seite. Für mich war es wichtig, dass ich coole technische Probleme löse. Und so ging es erst mal ein paar Jahre weiter. Also da auch nach dem Studium war ich schon wirklich ein Nerd. Habe versucht, möglichst Probleme zu lösen und Innovation, die Themen, die kamen erst viel später.
Ja, und in den Jahren, du hast, ich glaube, man kann das so sagen, in so klassischen Startups oder IT-Unternehmen gearbeitet. Was lernt man da, was dann anders ist als in der Uni? Also ich kenne das ja aus meinen Studiengängen. Alles, was du an der Uni gelernt hast, kannst du am ersten Tag in der freien Welt quasi aus dem Fenster rausschmeißen.
Ja, definitiv. Also ich habe für mich das meiste, was ich danach gebraucht habe, in den Startups gelernt. Also wirklich dieses Zusammenarbeiten mit verschiedenen Leuten, also nicht nur Techies, sondern auch Leute mit Business-Background, mit Designern. Aber auch, dass nicht alles nach Plan läuft und es auch okay ist und man den Weg ändern muss. Also wirklich die wirklich wichtigen Lessons, die ich gebraucht habe später auch im Job, die habe ich in meinen Werkstudententätigkeiten gelernt. Und die haben mir aber auch für Studium geholfen. Also ich habe relativ wenig in mein Studium investiert, weil ich viel hands-on einfach gelernt habe in der Informatik und dann war das Studium auch nebenbei machbar.
Ja, wie ist das mit dem Hands-on-Lernen? Setzt man sich dann alleine zu Hause hin und sagt, okay, ich möchte jetzt diese und jene Fähigkeit erwerben oder hast du irgendwie eine Community gehabt, die sich gegenseitig da gepusht hat oder war es dann eben doch einfach durch die Arbeit?
Es war schon sehr getrieben durch die Arbeit, dass ich dort Challenges hatte, die ich lösen musste. Bei Startups ist nicht so, wenn du da als Werkstudent bist, dass du nur einen kleinen Teil machst, sondern du hast schon auch richtig Verantwortung. Und klar hast deine Kollegen auch in der Arbeit, die dich auch pushen und sagen, hey, die Challenge geben wir dir jetzt auch. Mhm. Und dann habe ich halt wirklich an diesen Herausforderungen geguckt, wie kriege ich es am besten hin. Damit halt Stück für Stück auch gelernt, wie man da auch die Probleme angeht.
Ja, und das alles angesammelt und jetzt stelle ich mir ganz naiv vor, dann ruft der FC Bayern München der Startup-Welt an, nämlich das Unternehmertum und sagt, Michi, auf dich haben wir nur gewartet. Oder war es dann doch ein bisschen anders?
Natürlich was anders. Ich meine, damals war es noch nicht der FC Bayern. Ich meine, ich habe angefangen mit Unternehmertum vor jetzt fast 9 Jahren. Und tatsächlich war es so, dass ein Kollege von mir bei dem Startup, wo ich gearbeitet habe, gegangen ist. Er wollte freelancen, hat gesagt, hey, ich will eigentlich viel mehr verschiedene Produkte bauen und nicht nur eins. Und ist dann bei der Unternehmertum gelandet und hat dann auf LinkedIn gepostet, dass er jetzt ein cooles neues Programm aufbaut, die Digital Product School bei der Unternehmertum. Und sie suchen noch einen Software Engineering Lead. Und ich dachte mir so, hey, das klingt ja super cool. Aber hab dann den Beitrag nur geliked und 5 Minuten später mit dem der Geschäftsführer gesprochen. Hab auch schon mal überlegt, könnte das was sein oder nicht. Und dann war es für mich relativ klar, ey, das klingt nach einer super spannenden Challenge. Weil auch damals war es erstmal getrieben durch, da kommen ganz komplexe technische Probleme auf mich zu. Und das klingt super spannend, sich da reinzufuchsen. Und es ist auch nicht immer das Gleiche. Also ich habe mich schon immer ein bisschen gelangweilt irgendwann, wenn ich immer das gleiche Problem lösen muss. Und da klang es halt danach, hey, da kommen ganz verschiedene Probleme auf mich zu. Und so war es dann auch. Aber es war noch nicht der FC Bayern, der Entrepreneurship-Szene. Das war eher so, war eine Firma hier in München.
Ja, 9 Jahre, es kann sich viel entwickeln. Auch du und die Digital Product School habt euch ja entwickelt. Du bist mittlerweile Direktor der Digital Product School, aber vielleicht auch erstmal zum Verständnis. Es ist schon ein bisschen im Namen drin, aber was macht ihr genau und wen unterstützt ihr?
Also im Grunde sind wir ein Ausbildungsformat, das 3 Monate läuft und wir unterstützen Talente in den Disziplinen Produktmanagement, Interaction Design, Software und AI Engineering, dass sie die theoretische Erfahrung, die sie oft an der Uni gesammelt haben, wirklich in einem praktischen Projekt anwenden können und dürfen und es nicht an irgendwelchen Pet Projects oder so kleinen Beispielprojekten, sondern an echten Herausforderungen der Partner. Also wir arbeiten klassischerweise mit Industriefirmen zusammen, also große Corporates wie BMW und SAP, auch kleine Mittelständler. Und die bringen wirklich so ihre strategischen Themen bei uns rein. Und dann arbeiten unsere Talente daran. Und ist halt auch sehr, wie auch meine eigene Erfahrung, sehr praxisorientiert. Wir stecken die in interdisziplinäre Teams zusammen. Und dann arbeiten sie wirklich praxisorientiert an den Themen und bekommen von uns so die Guidance, wir zeigen ihnen, wie es man grundsätzlich macht, aber sie müssen die Probleme selber lösen.
Das klingt ja so ein bisschen, als hättest du auch die Learnings aus deinen ersten Jahren in der IT quasi dort umgesetzt, eben diesen Praxisansatz, diese kurzen iterativen Prozesse. Ist das eben so, dass euer Programm sagt, wir machen genau das, was die Theorie nicht vermitteln kann in der Uni?
Das war auf jeden Fall auch die Gründungsidee. Es wäre vermessen, wenn ich sagen würde, das war meine Idee. Es hat sehr gut gepasst mit meinen Erfahrungen und wie ich da hingekommen bin. Aber grundsätzlich ja. Also ich meine, die Idee kam daher, dass der Thomas Zinner, jetziger CDO und Geschäftsführer Unternehmertum, einfach an den Unis gesehen hat, dass niemand weiß, wie eigentlich digitale Produkte erfolgreich gebaut werden. Also viele wissen, es gibt Softwareentwickler, die braucht man unbedingt. Aber wenn es dann zu den anderen Rollen kommt, wie Interaction Design, Produktmanagement, an den Unis, sind da die Leute blank. Ich meine, war jetzt vor neun Jahren, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen anders. Aber es hat einfach dieses Grundverständnis gefehlt, wie man digitale Produkte erfolgreich entwickelt. Und auch bei Firmenseite haben viele nicht in Deutschland verstanden, wie man es erfolgreich macht. Also wieso ist Google so ein erfolgreiches Unternehmen vergleichbar mit, ich will jetzt keine Namen nennen, in Deutschland, die Transformation nicht hinbekommen. Und da haben wir einfach gesehen, da fehlt es wirklich an diesen Best Practices und auch wirklich das mal auszuprobieren und zu sehen, es funktioniert, weil es am ersten Blick so ausschauen könnte, wie wenn es eine doofe Idee ist, so vorzugehen.
Ja, Und was sind das dann für Leute, die zu euch kommen? Also sind das Studis, sind das GründerInnen, sind das Leute, die euch online finden und müssen die ihre Idee mitbringen oder helft ihr auch dabei, die zu entwickeln?
Also wir haben eine bunte Mischung. Wir haben hauptsächlich Masterstudenten, die am Ende sind. Also unser Ziel sind eigentlich Absolventinnen. Die haben wir auch. Aber es ist auch oftmals so, hey, ich bin am Ende meines Studiums, ich bin kurz davor, ja, in den Arbeitsmarkt einzutreten. Ich will jetzt nochmal diese praktische Erfahrung sammeln. Wir haben aber auch Young Professionals, keine Ahnung, so 1, 2, 3 Jahre Berufserfahrung. Die kommen meistens auch aus dem Ausland zu uns, die dann auch in den deutschen Arbeitsmarkt eintreten wollen. Und es ist so die klassische Spanne, also Ende Studium bis 3 Jahre Berufserfahrung. Wir hatten aber auch schon ein paar Leute, vor allem auch von unseren Partnern. Und eine, der war, glaube ich, Mitte 50, war schon sehr hoch in dem Unternehmen geklettert und wollte jetzt einfach nochmal diese Erfahrung mitnehmen. Und der war dann auch in einem Team mit einem 18-Jährigen, der quasi so am Ende seines Studiums war, also Bachelorstudium, und der hat alles sehr, sehr kompakt gehalten. Und das ist schon so auch eine Kernidee, dass wir da einfach verschiedene Leute zusammenbringen und dadurch auch sehr viel Innovation passiert, weil Leute miteinander sprechen, die sonst nicht miteinander sprechen würden.
Ja, das ist auf jeden Fall auch ein spannender Punkt, eher im Endeffekt bei allen Startups, Teambuilding. Und gerade wenn du sagst 18 und Mitte 50, kann das ja zu interessanten Gegebenheiten führen. Aber was ist so, also insgesamt die ersten Stolpersteine, auf die dann stoßen in dem Programm? Weil ich glaube, Fähigkeiten und Ideen bringen die meisten mit, aber wo fängt es dann an zu haken und wo klatscht die Realität sozusagen rein?
Yes. Geht schon los bei dem Team, dass man eben, also wir sehr viele verschiedene Menschen zusammenbringen. In den ersten 2, 3 Wochen sind sich alle super nett miteinander, so hey, everything is awesome. Aber dann nach so ein paar Wochen stellt man halt fest, okay, man spricht nicht die gleiche Sprache, die arbeiten nicht so wie ich, das, also ich kann mich nicht drauf verlassen und so weiter. Also da kommen sehr viele einfach Konfliktpotenziale auf. Dich schon mal schwer machen, weiterzugehen. Das ist so auf der menschlichen Ebene, und auf der anderen Seite ist halt auch, wenn man mit einer Idee kommt, beziehungsweise wir geben ja auch viele Ideen vor, wo wir glauben, da ist viel Potenzial drin, und man dann nicht sofort diese Erfolgserlebnisse hat, dass man zum Beispiel Menschen findet, die dieses Problem auch wirklich haben und auch wirklich ein Problem damit haben, dann kommt schon ein gewisses Schlusspotenzial auf, weil man ja oft sehr überzeugt war von seiner Idee und Idee dann vielleicht nun doch nicht so gut war. Und da muss man auch erstmal lernen, damit umzugehen. Und das vielleicht auch mal eine Idee von den anderen anzunehmen, um mit der zu gehen. Da haben viele schon auch ein Problem damit.
Ja, und 3 Monate ist ja nun wirklich keine lange Zeit, um was zu entwickeln. Also am Ende bleibt sicherlich maximal so ein MVP. Und ich glaube, daran entzünden sich ja auch immer wieder Streitereien. Wie viel muss der können von dem, was wir alles wollen in 10 Jahren? Oder was ist so die eine Funktionalität, mit der man nach 3 Monaten arbeitet? Habt ihr da jetzt bei, ich glaube, über 100 Teams, die ihr begleitet habt, habt ihr so eine goldene Mitte gefunden? Was muss ein MVP wirklich können, um zu beweisen, dass es funktioniert und gleichzeitig die Teams nicht überfordert?
Es waren tatsächlich schon über 200 Teams.
Okay.
Ja, aber das ist ja genau dieses eins der großen Probleme, was ist ein MVP und was ist er nicht. Wir versuchen tatsächlich deswegen gar nicht mehr von einem MVP zu sprechen, sondern von einem MVE, dem Minimal Viable Experiment, weil es für uns auch mehr reflektiert, was es eigentlich das Ziel ist. Also man will ja nicht unbedingt ein Produkt rausbringen, was schon gewisse Features hat, sondern man ist ja immer noch in dieser Phase, wo man lernen möchte, ist man auf dem richtigen Weg oder nicht. Und das macht man besser mit Experimenten. Und Experimente setzt man viel schneller auf wie ein Produkt. Es sollte aber trotzdem in der Form sein, dass die Leute es gerne nutzen. Also was viele bei dem MVP auch falsch verstehen ist, das ist so super crappy und Hauptsache draußen. Man sollte sich fokussieren auf das Kernwerteversprechen und das so geil wie möglich implementieren. Und dann hat ein MVP eine Chance. Und wie das dann konkret ausschaut, ist sehr schwer vorherzusehen. Kann auch mal ein Video sein, dass man eigentlich nur ein Video von der Idee macht und schon schafft, das zu verkaufen, dann war der MVP erfolgreich. Es kann aber auch sein, dass das Thema komplexer ist und man da wirklich was bauen muss. Aber das ist sehr schwer vorherzusehen, aber da können wir, glaube ich, auf der Grund der Erfahrung der Teams schon helfen. Was klassischerweise immer vorkommt, dass die Teams viel zu viel bauen möchten und das Gefühl haben, ich muss das alles drin haben, damit es funktioniert, und oft helfen die eher, Sachen rauszuschmeißen. Und dann ist es auch mehr handelbar für die Teams. Also wir haben jetzt aktuell ja wieder unseren Kickoff, haben Probleme vorgestellt, das würden wir gerne tun. Und die erste Reaktion der Entwickler im Programm ist, oh mein Gott, wie sollen wir das schaffen? Und dann helfen wir eher so, hey, das braucht ihr nicht, das braucht ihr nicht, das braucht ihr nicht. Und fokussiert euch einfach mal da drauf. Und dann wird alles handelbarer. Aber erstmal überlegen sich, okay, das brauchen wir alles. Und dann ist es überwältigend für die Teams, weil sie auch sehr, sehr juniorige Menschen sind, die sowas noch nie vorher gemacht haben.
Mir hat mal irgendjemand dem Zusammenhang noch eine andere Abkürzung unter das Herz von einem Minimum Lovable Product gesprochen, nämlich von der User-Seite, also dass die Experience eigentlich doch relativ früh schon stimmen muss. Wie seht ihr da das Verhältnis, wenn man eben entwickelt, erstmal für sich, wie früh und in welchem Umfang bindet ihr die potenziellen Userinnen ein?
Ja, eigentlich von Tage 1 müssen die eingebunden werden, und es geht ja erstmal dabei los, ihr Problem so richtig zu verstehen. Ich meine, oft hat man so eine Idee, man hat ja auch eher eine Idee für eine Lösung und nicht für das Problem, und dadurch baut man oft ja auch das Falsche, und wirklich zu verstehen, was ist ihr Kernproblem, das ist essentiell und das muss man eigentlich schon vornherein machen. Und erst wenn man das so richtig verstanden hat, kann man anfangen, etwas zu bauen. Und dann ist oft auch da trotzdem noch die erste Idee für die Lösung die falsche. Und man muss sich eher rantasten und iterieren. Deswegen ist dieser Austausch mit den Usern eigentlich essentiell. Wir sagen den Teams auch immer, wenn ihr einen Tag lang nicht mit euren Usern gesprochen habt, dann habt ihr den Tag verschwendet. Schaffen wir natürlich auch immer nicht. Aber so vom Mindset her zu sagen, okay, ich muss eigentlich alles, was ich habe, so früh wie möglich validieren mit Usern, damit ich nicht auf den falschen Pfad gerate.
Ja. Und jetzt seid ihr ja Teil des Unternehmertum-Ökosystems. Das Ziel ist ja, Startups hervorzubringen, in die auch investiert wird. Jetzt haben wir noch gar nicht über Geschäftsmodelle gesprochen. Kommt ihr zu diesem Punkt in der Digital Product School, Geschäftsmodellentwicklung? So, und an welcher Stelle fängt das dann an?
Ich würde sagen, das ist historisch unser größter Schwachpunkt. Weil wir da eigentlich schon sehr dem Google-Mantra folgen, fokussiere dich auf deine User, der Rest kommt schon. Aber es hat aber sich gezeigt, dass es nicht so leicht ist in der Praxis, vor allem wenn man mit juniorigen Menschen arbeitet, die kommen danach nicht sofort auf die Idee für ein Geschäftsmodell. Deswegen überlegen wir schon die ganze Zeit, wie kriegen wir das früher auch ins Programm rein, tun uns da aber noch sehr schwer, und das ist auch ein Thema, wo viele danach wirklich strugglen. Die haben zwar ein cooles Produkt, vielleicht auch ein Minimal Lovable Product entwickelt, aber das Geschäftsmodell und dann den Product Market Fit hinzubekommen, da tun sie sich dann trotzdem relativ schwer, und dann scheitern auch noch viele Ideen danach. Deswegen kann ich da eigentlich eher sagen, dass wir da nicht gut sind.
Verstehe.
Und es zwar schon versuchen, aber der Fokus im Programm einfach auf diesen Problem Solution Fit legt, wo wir schauen, eine möglichst gute Lösung zu entwickeln für ein Problem und bisher das Geschäftsmodell ein bisschen ausklammern.
Und was sagst du denen dann nach den 3 Monaten, wenn die sagen, ja, war ja schön hier, aber jetzt muss ich irgendwie Geld damit verdienen? Schickst du die dann zu den Kolleginnen rüber oder wie geht's dann weiter mit den Teilnehmenden?
Ja, tatsächlich verlassen wir uns dann auch unsere Partnerprogramme. Also wir haben halt einfach so ein Programm, das heißt Explore, das schließt ganz klassisch an die der Sprout School und da geht es dann eher auch ums Geschäftsmodell. Und die haben halt durch das Produkt und auch durch diese Art zu arbeiten, die wir in den Teams beibringen, eigentlich alle Voraussetzungen, damit sie erfolgreich werden können. Aber die müssen halt den nächsten Schritt dann wirklich schauen, wo ist das Geschäftsmodell, das sich wirklich dann trägt. Dadurch kommen öfters noch ein paar kleinere Pivots mit einher. Aber ja, grundsätzlich schicken wir die Leute weiter. Manche unterstützen wir auch weiter. Das ist aber eher sporadisch und zufällig. Und dann schauen wir halt auch, dass wir ihnen helfen, da ihr Geschäftsmodell zu entwickeln. Eigentlich verlasse ich mich da auf meine Kollegen.
Ja. Und habt ihr so ein paar Erfolgsstories unter den Alumni, wo du sagst, heute, die sind in den Jahren nach der Digital Product School richtig weit gekommen?
Ja, tatsächlich schon eigentlich von dem ersten Batch an. Also wir hatten so in diesem ersten Batch auch sehr MVP-mäßig aufgebaut. Wir waren ja quasi nur ein paar Leute, die das schon mal gemacht haben, aber noch nie es anderen Leuten beigebracht haben. Und mit der Idee sind wir auch reingegangen. Wir werden schon Lösungen finden. Und da sind aber direkt gleich zwei Startups draus entstanden. Das eine ist Wooster. Die machen so eine Art Mobilitätsbudget für Unternehmen. Das ist so eine Ausgründung aus BMW geworden. Die sind immer noch auf dem Markt und ich glaube auch relativ erfolgreich. Und das andere war ein Team, das wir auch zusammengestellt haben. Die wollten erst LKW Maintenance irgendwie einfacher machen. Dann kam Corona, sie mussten einen Pivot machen und bauen jetzt ein Open Source Machine Learning Framework. Mhm. Weil sie quasi für diese eigentliche Idee das selber gebaut haben und dann festgestellt haben, hey, das brauchen viele. Dann haben sie es Open Sourced und ein Produkt rausgebracht und das läuft jetzt eigentlich auch ganz erfolgreich. Also da haben wir eigentlich von den ersten Batch an Beispiele, wo die Teams danach auch wirklich das fortgeführt haben und mit diesem Mindset weiterentwickelt. Wir haben auch ein paar coole Stories, die auch sichtbar sind, im Sinne von zum Beispiel das neue Stadion in München, der SAP Garden, hat eine App entwickelt bei uns auch. Und die Fans, die aktuell quasi ins Stadion gehen, die nutzen das, was wir initial auch entwickelt haben.
Das ist das Basketballstadion in München.
Basketball und Eishockey.
Ja. Okay. Ja. Für die Nicht-Bayern unter uns.
Das ist ein cooles Stadion. Also es lohnt sich, nach München zu kommen.
Machen wir auf jeden Fall mal einen Ausflug hin. Das Ökosystem, du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, der Unternehmertum wächst ja ständig. Ich weiß gar nicht, wie viele Subprogramme ihr mittlerweile habt. Fast alles technisch orientiert oder mit irgendeinem technischen Ansatz. Jetzt kommt aber seit vergangenem Herbst eine neue Initiative dazu, die auch mit bei dir entstanden ist oder an der du beteiligt warst, die Social Impact Republic. Und man hört schon am Namen, es ist ein bisschen anders als die üblichen Unternehmertum-Programme. Vielleicht erzähl uns erstmal so, was die Genese und die Idee ist hinter der Social Impact Republic.
Also die Idee ist, dass wir ganz viele soziale Herausforderungen, oder das Problem ist, dass wir ganz viele soziale Herausforderungen in Deutschland haben und in der Welt, die aktuell nicht wirklich gut und in einer skalierbaren Art und Weise adressiert werden. Und dass wir auch gesehen haben, dass an den Unis, ähnlich wie auch die Gründungsgeschichte der Sprout School, dass die Leute, die an den Unis sind und eigentlich lernen, wie man Probleme skalierbar angeht, gar nicht wissen, welche Herausforderungen es gibt. Also die kennen ihren Alltag, haben sie ihre Studentenprobleme und sehen viele Business-Probleme, aber sie sind selten in Kontakt mit sozialen Herausforderungen. Also, keine Ahnung, sie kennen vielleicht von ihrer Oma, dass Pflege schwierig ist, aber sind nicht so betroffen, dass sie sagen, hey, das Problem möchte ich angehen. Und dann haben wir auf der anderen Seite aber auch das Gründungszentrum Unternehmertum zum Beispiel, wo es ganz viele Ressourcen gibt, ganz viele Programme, auch ein super Netzwerk mit Investorinnen etc., wo man eigentlich ganz viel hätte, um diese sozialen Herausforderungen anzugehen. Und das haben wir nicht nur in München, sondern auch an allen Standorten. Es ist eigentlich in ganz Deutschland hättest du die Möglichkeit, solche Gründungszentren zu nutzen. und wird nicht gemacht. Und dann war halt die Idee zu sagen, okay, lass uns auch zusammenschließen. Jeder Standort hat auch Stärken. Also Unternehmertum ist sehr stark im Deep-Tech-Bereich. Dafür, wie du gesagt hast, sind wir jetzt nicht so bekannt dafür, soziale Herausforderungen zu lösen. Gibt es halt andere, die das besser können. Lass uns einfach die Kräfte bündeln, wirklich zu gucken, wer müsste zusammen arbeiten, um die Ressourcen, die wir schon haben, einzusetzen, um soziale Herausforderungen zu adressieren. Und das war so die Idee der Social Impact Republic und ist ja immer noch.
Ja, und die Partner sind ja relativ divers. Also wir haben Gründungszentren wie das Digitale Innovationszentrum Rostock, Founders Foundation, die ja doch relativ bekannt sind, Bielefeld, aber auch ein Beratungshaus wie Fineo Applied AI und Full Disclosure, das Public Value Hub ist auch Gründungsmitglied. Wir kennen uns in der Tat daher. Aber wie passt diese Gruppe zusammen für dich und was ist sozusagen die Idee? Also was ist der Mehrwert, wenn sich solche Player zusammenschließen, als wenn jedes Gründungszentrum wieder sein eigenes Programm macht?
Also erstmal glaube ich, aus unseren Runden passen wir gut zusammen, auch wenn wir sehr unterschiedlich sind. Und das ist ja immer auch Teil unseres Mindsets, dass sich unterschiedliche Leute zusammenschließen müssen, weil erst dadurch entsteht Innovation und etwas Neues. Und die Idee ist ja schon auch, die Ressourcen vom Hightech-Gründungszentrum im Social Entrepreneurship-Bereich anzuwenden. Deswegen macht es ja für mich schon auch Sinn, nicht nur Gründungszentren dabei zu haben, sondern auch oder Akteure aus der Social Entrepreneurship-Szene. Und jetzt habe ich den zweiten Teil der Frage vergessen.
Jetzt habe ich ihn selber vergessen. Ich glaube, es ging darum, wie die Ressourcen genutzt werden oder die Expertise, was der Mehrwert ist, wenn wir zusammenarbeiten. Also was ist der Added Value von 6 zusammen anstatt jeder für sich? Genau.
Ah ja, stimmt. Guter Punkt. Also das eine ist schon mal überhaupt die Regionalität von allem. Also aktuell ist es ja so, wenn jemand bei der Unternehmertum ist, dann hat man eigentlich keinen Zugang zu dem Ökosystem in Rostock. Und überhaupt mal zusammenzuarbeiten und die Netzwerke zu bündeln und dadurch auch die Zugänge ist ein super Mehrwert für die Startups auch und die Organisationen, die wir unterstützen, weil ja jede Region auch ein bisschen eigen ist und dadurch auch man die Sachen anders adressieren muss. Und zum anderen hat jedes Gründungszentrum, ihr Akteur hier auch Assets und Know-how, was die anderen nicht haben, und das dann auch auszutauschen und dann gegenseitig verfügbar machen, das ist halt schon auch ein Riesenhebel, den wir dann haben, weil ich muss dann nicht erfinden, was ihr zum Beispiel schon entwickelt habt oder auch was Fineo entwickelt hat, und dadurch spare ich mir ganz viel Arbeit und baue halt auf den Sachen auf, die schon bewährt sind.
Mhm. Als ich das erste Mal persönlich von der Social Impact Republic gehört habe oder als wir das erste Mal gesprochen haben, habe ich den Satz gehört, den ich jetzt ganz oft gehört habe von verschiedenen Leuten, die damit betraut sind. Bis 2030, in 5 Jahren, wollen wir 10 Impact Unicorns hervorbringen. Frage 1 dazu, bist du größenwahnsinnig?
Ja.
Warum?
Was ich gelernt habe in der Arbeit beim Gründungszentrum ist, wenn man nicht mit einer gewissen Ambition an die Sache rangeht, dann erreicht man gar nichts. Und also ehrlicherweise glaube ich nicht, dass wir unbedingt bei 10 landen. Also es kann klappen, aber das ist jetzt nicht der Anspruch, dass es unbedingt klappen muss. Aber überhaupt mit dieser Art oder mit dieser Ambition zu starten, hilft dir halt anders, über die Dinge nachzudenken. Also wir müssen halt dann eher größer denken, damit wir das erreichen. Und wenn wir dann nur 5 geschafft haben, dann ist es auch okay. aber wenn man gleich sagen würde, okay, man geht nur auf das, was man wirklich erreichen kann, dann erreicht man noch weniger. Und lieber scheitern wir mit einem großen Ziel wie mit einem kleinen.
Jetzt muss man aber, glaube ich, den Begriff Impact Unicorn an der Stelle mal einfangen. Ein normales Unicorn hat ja einfach eine Unternehmensbewertung von 1 Milliarde Euro. Bei Impact Unicorns, ich glaube, je nach Definition kann man das auch anders betrachten. Also was verstehst du unter einem Impact Unicorn?
Genau, also die Idee war ja schon auch, diesen Begriff bewusst zu nutzen, um auch dieses Skalierung deutlich zu machen. Aber wie du gesagt hast, es geht da überhaupt nicht um die Unternehmensbewertung. Also wenn es klappt, natürlich super, aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass das Unternehmen möglichst viel positiven Impact hat in der Gesellschaft. Und das kann man ja messen über einfach, wie viele Menschen habe ich positiv beeinflusst in ihrem Leben. Und dann mindestens 1 Million zu erreichen, fände ich schon gut. Oder halt eben den Social Return on Invest zu nutzen, den ich gelernt habe in meinem letzten Jahr, dass der umstritten ist. Aber nichtsdestotrotz finde ich es eigentlich auch eine gute Metrik, um zu sagen, okay, wenn ich da mindestens 1 Milliarde für die Gesellschaft raushole, dann habe ich irgendwas richtig gemacht. Und wenn ich jetzt nicht alles damit messen kann, ist für mich auch sein, dann gehe ich auf die 1 Million Menschen. Aber eine von diesen 2 Kriterien muss erfüllt sein, aus meiner Sicht, damit wir da wirklich von Impact Unicorn sprechen können.
Ja. Wenn man klassische Startups aufbaut, kann man ja im Prinzip sein ganzes Leben auf dem privaten Markt verbringen und nur mit Leuten reden, die in Unternehmen arbeiten oder die haben. Bei Social Impact Unternehmen ist man eigentlich relativ schnell dabei, dass man mit öffentlichen Stakeholdern sprechen muss. Stadtverwaltung, Land, Bund, öffentliche Einrichtungen. Wie sind so deren Reaktionen darauf, wenn du mit der Idee der SIR um die Ecke kommst?
Ja, eigentlich schon positiv, aber auch ein bisschen zurückhaltend. Also ich meine, man hatte da oftmals auch so Kernaufgaben des Staates, die man über Privatunternehmen dann eigentlich adressieren möchte. Und dadurch ist schon so ein bisschen zurückhaltend zu, okay, wieso sollten wir es so machen und nicht über den Staat? Aber viele sind ja auch überfordert und haben keine Idee, wie sie die Probleme adressieren können. Deswegen ist schon auch eine gewisse Unterstützung sichtbar. Wobei es natürlich auch ein sehr, sehr langer Prozess ist, um da wirklich was auch zu verändern. Aber ich habe jetzt noch wenig getroffen im öffentlichen Sektor, die gesagt haben, Michi, geh weg oder wir wollen dir nicht helfen.
Ja. Und bis man da hinkommt, muss man ja immer was nachweisen. Das ist ja irgendwie überall so. Jetzt verraten wir mal nicht exakt, an welchem Tag wir das heute aufzeichnen, aber wir senden es definitiv später und gehen davon aus, dass alles, was ich jetzt sage, dann stimmt. Nämlich, dass die Social Impact Republic ab Herbst eine Art Pilotprojekt startet. Zum ersten Mal ein bisschen sichtbarer an den 6 Standorten oder also an mehreren von den Standorten ist. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, was sozusagen die Idee jetzt dieser Pilotphase ist. Die geht ja ungefähr 6 Monate und wie es dann ja auch weitergehen soll.
Ja, genau, also wir haben bisher eher sehr fokussiert auf München und dort erstmal erste Programme oder Ideen pilotiert und zu sagen, okay, da nutzen wir schon alles, was wir haben und probieren aus, wie funktioniert das im Social Impact Bereich. Und von der Pilotphase, der du sprichst, ist jetzt dann die Idee, die Sachen eher auch an andere Standorte zu bringen und zu sagen, okay, wir beschädigen jetzt die anderen auch, das, was wir jetzt in München ausprobiert haben, dort zu machen. Was den Charme hat, dass wir das erste Mal, zumindest mir bekannt auch, an mehreren Standorten etwas gleichzeitig machen. Mhm. Zu sagen, wir haben einen gemeinsamen Kickoff, geben dadurch auch den Leuten zum Beispiel Zugang zum Ökosystem in München, also auch wirklich physisch und nicht nur virtuell, sind dann auch gleichzeitig an allen Standorten unterwegs. Dadurch, wenn wir ähnliche Probleme haben von den Startups, die können sich dann auch überregional austauschen, haben diesen Zugang zu den ganzen Netzwerken und werden auch gemeinsam wieder enden. Das heißt, es wird auch wirklich in vielen Teilen Deutschlands dann das Gleiche passieren. Und nicht nur das, was wir entwickelt haben, sondern ja auch parallel dazu die Public Value Academy und dann eigentlich einen ähnlichen Effekt haben, dass wir sagen, hey, wir haben jetzt an einem Ort mal was entwickelt und können das sofort an mehrere Standorte ausrollen und das ist schon, glaube ich, etwas, was uns sehr nach vorne bringen wird, weil wir dann die ganzen Assets von einem Standort oder von einem Player sofort an mehreren Standorten haben.
Es gibt auf jeden Fall, glaube ich, ein paar gute Ideen und auch ein paar Beispiele eigentlich weltweit, weil ich habe das Gefühl, gerade in dem Bereich, also technologisch Unternehmertum kann, glaube ich, niemand was vormachen in Europa. Aber Social Impact Republic, sind wir eigentlich einfach nur in Deutschland an einem Punkt, an dem in Frankreich oder auch Großbritannien man schon ein Stück weiter ist? Hast du ein Gefühl, warum wir eigentlich bei dem Thema, bei dem wir mal Erfinder waren von sozialen Innovationen im 19. Jahrhundert, warum wir auch da so ein bisschen zurückgefallen sind?
Das ist natürlich meine persönliche Meinung.
Ja, ja, klar.
Aber das ist ja immer das Innovators Dilemma, dass man irgendwann führend war, dadurch auch Strukturen aufgebaut hat, als so ein richtiges Anker, der es einfach schwierig macht, sich an neue Gegebenheiten anzupassen. Und da sind, glaube ich, andere, die da nicht so weit waren, sind dann einfach viel flexibler und ist auch viel mehr aus der Privatwirtschaft auch getrieben, wie bei uns. Wie ich gerade gesagt habe, also bei uns ist ja viel Staatsauftrag und ist ja dann dadurch auch schon ein bisschen langsamer. Und ich denke schon, dass das ein Thema ist, warum es bei uns einfach ein bisschen schwieriger auch ist. Also das sehe ich ja auch. Und zum anderen, wie ich auch vorher meinte, also die Thematik ist, viele sind einfach nicht mit den wirklichen sozialen Herausforderungen in touch oder es sind nicht betroffen. Dadurch überlegen sie sich gar nicht, was könnte ich eigentlich da tun. Was man schon sieht, ist, was schon spannend ist, sobald ein Techie oder jemand, der unternehmerisch aktiv ist, in Kontakt kommt mit einer sozialen Herausforderung, und das ist halt oft, wenn Menschen älter werden oder wenn die eigenen Kinder durch die Schule laufen und ich auf einmal sehe, oh Gott, da läuft einiges schief, dass sie dann auf die Idee kommen, jetzt was zu tun. Und da haben wir, glaube ich, einfach in Deutschland trotzdem noch viel zu wenige von Unternehmern und so weiter, die wirklich mit den Herausforderungen in Kontakt sind und deswegen versuchen sie es sich auch nicht zu lösen.
Ja, da kann ich übrigens eine Anekdote von der anderen Seite einstreuen. Wir haben mal einen Design Thinking Workshop für Mitarbeitende der Stadtverwaltung, einer großen Stadtverwaltung in Sachsen gemacht. Und das waren so 70 Menschen, die sonst nichts anderes als Verwaltung machen. Und wir waren total verängstigt, wie die darauf reagieren, wenn wir jetzt in einem Tag Prototypenentwicklung mit denen machen. Und ich kann mich erinnern, dass am Ende eine, ich würde sagen, um die 50-jährige Abteilungsleiterin von einer, ich glaube, Zulassungsstelle, Kfz-Zulassungsstelle zu uns kam, die seit 40 Jahren in der Stadtverwaltung ist und sagt, oh, ich habe heute gelernt, wir müssen vielleicht alles anders machen. Und ich finde, das ist ein spannender Einblick nach einem Tag Design Thinking, weil es oft eben auch darum geht, wie man Probleme angeht und dass man dann zu anderen Lösungen kommt.
Absolut, und da hätte ich auch noch eine Anekdote oder zwei.
Ja, bitte.
Ein erfolgreiches Beispiel, ähnlich wie deins, auch mit der Stadtverwaltung, wo es darum ging, okay, die Leute, die schicken uns lauter Wohngeldanträge, die fehlerhaft sind und wir dadurch viel mehr Arbeit haben. Und ich dann eigentlich nur mal mit ihnen quasi so getan habe, als wenn sie jetzt diesen Wohngeldantrag beantragen müssen. Und da haben sie das erste Mal gemerkt, dass sie eigentlich 80% der Schuld tragen, dass die Anträge nicht gut ausgeführt sind, weil die ganze Webseite drauf ausgelegt war, dass sie es nicht schaffen. Und es dann auch ein Aha-Moment war, okay, wir sollten vielleicht ja mal auch aus Sicht der Bürgerinnen denken und nicht immer nur aus unserer Sicht, wie sie es für uns spannen. Es war für mich auch ein gutes Gefühl zu sagen, okay, da hat man jetzt, glaube ich, ein bisschen was verändert. Wir haben aber auch schon andere Beispiele, wo wir mit unseren Methoden rein sind in die Verwaltung und dann nach 5 Minuten Leute aufspringen und sagen, hey, das ist ein Kindergarten, ich gehe. Mhm. Die das quasi einfach auch nicht ernst nehmen und dann aber auch ja weg sind und das halt als Spielerei abtun. Das gehört halt leider auch dazu.
Ja.
Und man muss wirklich die Leute finden, die da offen genug sind in diesen Arbeitswelten.
Auf jeden Fall. Ihr bleibt da dran, da bin ich mir sicher. Bevor wir jetzt gleich zum Schluss kommen, habe ich noch zwei persönliche Fragen, die aber natürlich mit deinen Jobs verbunden sind. Das eine, weil wir uns ja jetzt auch außerhalb dieses Podcasts schon kennen, Direktor Digital Product School, Social Impact Republic sind alles Führungspositionen. Gleichzeitig braucht man ja für alles Geld. Hand aufs Herz, wie viel deines Arbeitsalltags ist eigentlich mittlerweile Klinken putzen und Leute überzeugen, Projekte zu finanzieren?
90%.
Die verdeckte Arbeit, die niemand sieht.
Genau.
Ja, was ist, hast du mittlerweile so einen Favorite Pitch, den du dann vorbringst, oder machst du für jeden was Maßgeschneidertes, mit dem du redest?
Es kommt darauf an, wie wichtig ich die Person einschätze. Beziehungsweise also man macht natürlich vorher eine Recherche über die Leute und so weiter. Und also ich habe schon so eine gewisse Storyline, die ich eigentlich versuche durchzuziehen. Aber je nach, wie gesagt, Ansprechpartner etc. schaue ich schon, ob ich herausfinden könnte, auf was springen die primär an. Und dann auch das ein bisschen anzupassen. Wenn es nur auf der letzten Slide ist, mit dem Call to Action, dass man da auf etwas eingeht, was wirklich für sie persönlich ist.
Mhm.
Aber ich versuche schon auch wirklich standardisiert durch die Sachen durchzugehen, damit ich nicht so viel Aufwand auch damit habe. Aber ein bisschen was baue ich schon immer ein.
Ja, sehr gut. Und wenn wir schon beim Persönlichen sind, das ist dann meine letzte Frage. Ich stelle die übrigens in Bewerbungsgesprächen immer als erstes an die BewerberInnen. Was bringt dich morgens aus dem Bett? Was ist dein Purpose? Was lässt dich das alles machen?
Also die ehrliche Antwort ist, mein Sohn bringt mich in der Früh aus dem Bett, weil er mich aufweckt und in den Kindergarten möchte. Aber in Richtung Purpose ist schon auch meine Kinder so ein bisschen Trigger, dass ich mir halt schon auch immer wieder denke, okay, wenn die mir in 18 Jahren, wenn sie alt genug sind und die Welt in dem Zustand ist, in dem sie dann ist, fragen, was hast du eigentlich getan, damit es besser wird? Dass ich halt sagen kann, hey, das, das und das. Und das auch mit Überzeugung sage und nicht halt versuche, mich zu schämen oder mich schäme, weil ich mir denke, okay, ich habe eigentlich nur versucht, Geld zu verdienen. Und das ist schon so ein, was mich antreibt, dass ich sage, hey, ich habe schon das Gefühl, dass ich an Themen arbeite, wo ich dann eine gute Antwort haben will.
Dann wünschen wir dir viel Erfolg dabei, unterstützen dich natürlich auch und bedanken uns erstmal fürs Gespräch. Michael Stockerl, Direktor der Digital Product School beim Unternehmertum in München, und wie gesagt, alle Links zu unserem Podcast, zu allen Initiativen, die wir heute angesprochen haben, und dann auch zu den Bewerbungen für die Social Impact Republic, die gibt es dann hier unter dem Podcast oder auf unserer Webseite und natürlich auch bei der Digital Product School und Social Impact Republic. Michi, dir vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung.
Und euch zu Hause, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.